Nochmal von mir, herzlich willkommen zu unserem Studentengottesdienst heute. Cool, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und ja, es wurde schon gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen, wir freuen uns sehr, dass wir die Ehre haben, den Gottesdienst überhaupt planen zu dürfen und zu leiten. Und ich möchte kurz zusammen beten. Großer Gott, wir danken dir, dass du so groß bist. Wie Oya es gerade gesagt hat, hast du uns vergeben, obwohl wir alle schuldig sind. Und wir sind dir sehr dankbar. Ich fühle mich teilweise sehr unqualifiziert, hier vorne zu stehen. Aber ich danke dir, dass wir deine Worte haben, dass ich deine Worte vorlesen kann. Und ich hoffe, ich kann die gut erläutern heute. Ja, wir danken dir, Gott, dass wir uns treffen dürfen, wie Aaron gesagt hat. Es ist nicht selbstverständlich und ja, mein Mitbewohner erzählt mir, wie es anders ist in China, wo er herkommt und wie sie bestimmte Sachen nicht machen können, wie wir sie hier so leicht machen können. Ich danke dir, dass wir Freiheit hier haben und ja, wir beten, dass du den Gottesdienst weiterhin segnest und beten alles in Jesu Namen. Amen. Okay, unser Thema in der Gemeinde dieses Jahr ist ja, sei guten Mutes. Und dementsprechend will ich, dass wir eine Bibelstelle zusammenlesen, eine Geschichte von drei ausgesprochen mutigen Jungs. Und das ist in Daniel Kapitel 3. Es ist eine meiner Lieblingsbibelstellen und ich freue mich sehr, die Stelle mit euch zusammenlesen zu können. Daniel Kapitel 3 und wir fangen im ersten Vers an. Und wie ihr gleich verstehen werdet, wird mein erster Punkt den Mut haben, an deinen Überzeugungen festzuhalten. Daniel Kapitel 3, Abvers 1. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 70 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und aller Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar, O König, mögest du ewig leben. Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, O König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor der König vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast.
Wow.
Ich fasse kurz zusammen, da das vielleicht ein bisschen viel auf einmal war. Aber Nebukadnezar versammelt seine ganzen Satrapen und Statthalter und so weiter für die Einweihung von dieser riesen Statue. Und Sadrach, Mesach und Abednego sind Verwalter in Babel, obwohl sie Juden sind. Also werden sie auch eingeladen. Und ob sie wussten, dass sie sich vor dieser Statue verbeugen mussten, wissen wir nicht so genau. Vielleicht wussten sie es und haben versucht, Urlaub zu nehmen, oder vielleicht wussten sie es doch nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber sie gehen hin. Und stell dir Hunderte, vielleicht Tausende von wichtigen Menschen vor. Sie tragen alle den schicksten Anzug, den sie haben, und fühlen sich sehr wichtig. Und dann kommt diese Ansage. Und Sadrach, Mesach und Abednego, egal ob sie vorbereitet waren oder nicht, haben bestimmt darüber nachgedacht, wie krass es wird, dass sie gleich stehen bleiben werden. Und dann kommt der Klang der ganzen Instrumente. Und jeder wirft sich nieder. Außer drei. Und König Nebukadnezar erfährt es und er regt sich auf und ruft sie herbei und sagt: Hey Jungs, passt auf, ihr habt noch eine letzte Chance. Und welcher Gott kann euch denn aus meiner Hand retten? Das war ein kleiner Fehler von ihm natürlich. Aber das, ja, Spoiler, aber wir kommen gleich dazu. Und sie sagen: Wir nehmen es nicht zurück. Unser Gott kann uns retten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das finde ich voll inspirierend. Sie hielten an ihren Überzeugungen fest. Das finde ich unfassbar aus mehreren Gründen. Erstens, die Juden leben zu dieser Zeit im Exil, weil Gott das ganze Volk bestraft. Also war es keine besonders glaubenserzeugende Lage, in der sie sich befunden haben. Danke. Zweitens, sie hätten denken können, Gott hat uns gerade diese hohen Stellen gegeben hier in Babel. Es kann doch nicht sein, dass sein Wille ist, dass wir sie sogleich verlieren. Aber so haben sie nicht gedacht. Drittens, sie stehen vor einem zornigen König, der ihnen mit Feuertod bedroht. Da kann ich mich mit diesen Jungs überhaupt nicht vergleichen. Aber sie waren davon überzeugt, dass es besser gewesen wäre, zu sterben oder zumindest deren Leben aufs Spiel zu setzen, als dass sie sich vor dieser Statue verbeugen. Vielleicht werden wir nicht von Königen bedroht. Aber wir werden ebenfalls mit Situationen konfrontiert, in denen wir uns entscheiden müssen, ob wir Kompromisse machen oder an unseren Überzeugungen festhalten. Bei mir an der Uni kommt es vielleicht in Form von einem Gruppenpartner, der mir sagt: Colin, ich habe gute Nachrichten. Mein Kumpel hat mir seine ganzen Protokolle vom letzten Semester gegeben. Wir müssen bloß ein paar Sätze umschreiben, ein paar Zahlen ändern und das war's. Oder vielleicht sagt dir dein Arbeitskollege, ja, der Chef will zwar, dass wir es so machen, steht ja auch in unserem Vertrag, aber er prüft es ja nie, also machen wir es lieber nicht. Oder vielleicht fällt dir ein besseres, persönlicheres Beispiel ein. Vor ein paar Jahren habe ich ein Praktikum bei einer biotechnologischen Firma gemacht. Und ich war ein paar Tage lang nicht bei der Firma, an die du eventuell denkst. War keine Firma hier in Berlin, das sollte ich deutlich sagen. Genau, und ich war ein paar Tage lang mit einem von unseren Lieferanten in Kontakt, denn wir hatten vor, ein Projekt zu machen und wir hätten eventuell seine Dienste gebraucht. Aber dann haben meine Arbeitskollegen sich für einen anderen Lieferanten entschieden. Und dann hat der Chef meiner Chefin mich gebeten, diesem Lieferanten zu schreiben, dass wir seine Dienste nicht mehr brauchen, weil wir das Projekt aufgeben, was aber nicht gestimmt hat. Und ich weiß nicht so genau, wie ich darauf reagiert habe. Ich erinnere mich daran, wie ich in seinem Büro stand und irgendwie habe ich ihm ausgedrückt, dass ich das nicht so cool fand. Vielleicht habe ich etwas gesagt oder vielleicht hat er es an meinem Gesichtsausdruck erkannt. Und er meinte, naja, dem wird es nicht gefallen, wenn wir ihm sagen, wir haben uns für einen anderen Lieferanten entschieden. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste, ich will diesen Typen nicht anlügen, aber ich wusste nicht, was ich dem Chef von meiner Chefin sagen soll. Und ich habe dann diese Mail geschrieben, ohne zu lügen, aber ich glaube, ich habe diesem Chef noch oder doch nicht so klar gesagt, dass ich es anders formulieren würde. Aber ich weiß, dass wenn ich mich nochmal in dieser Situation befinden soll, dass ich ihm sagen möchte, mir ist wichtig, dass mein Ja Ja heißt und mein Nein Nein. Ich lüge Sie nicht an und so gehe ich mit jedem um. Und wenn das nicht ausreicht, dann würde ich ihm sagen, Herr Schmidt, ich respektiere Sie, solange Sie nichts von mir fordern, was Gott nicht gefällt. Denn ich muss doch an meinen Überzeugungen festhalten. Und im Vergleich zu diesen Jungs, Sadrach, Mesach, Abednego, ist das ein Witz, ne? Das, wie gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mit ihnen vergleichen. Aber selbst wenn ich so geantwortet hätte, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Vielleicht gibt es dann ein bisschen Spannung zwischen mir und ihm. Worst-Case-Szenario, er feuert mich. Aber dann würde ich wahrscheinlich nicht für ihn arbeiten wollen. Und es ist doch nicht so schlimm, wie in brennenden Feuerofen geworfen zu werden. Ne? Obwohl es auch feuern heißen muss. Ja. Ja, ja. Es ist mir spontan eingefallen. Genau. Aber Hauptsache, ich will und wir wollen an unseren Überzeugungen festhalten, selbst wenn es Konsequenzen gibt. Und ich bitte, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir respektlos mit allen Chefs umgehen sollten. Aber ich sage schon, dass wir es jemandem klar machen dürfen, dass wir Rechenschaft bei jemand Höherem ablegen. Und ich muss an die Worte von Josef denken. Wir im Campus haben uns am Dienstag mit seiner Geschichte ein bisschen auseinandergesetzt. Er meinte zu Potiphas Frau, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und hier nochmal Sadrach, Mesach und Abednegos Worte. Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen retten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand retten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Das sind gewagte Worte. Aber lass uns ebenfalls den Mut haben, an unseren Überzeugungen festzuhalten. Und lass uns auch weiterlesen in Daniel Kapitel 3, ab Vers 19. 19 bis 30. Da wurde Nebukadnezar voll Wut, und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchstens, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so retten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Wow. Sie haben schon davor gesagt, wir werden es nicht bereuen. Und jetzt können Sie mit umso mehr Überzeugung sagen, wir bereuen es nicht. Und ich möchte jetzt kurz darüber reden, wie entscheidend es ist, dass wir den Mut haben, Leid zu ertragen. Und Sadrach, Mesach und Abednego haben zwar doch nicht so viel gelitten, denn Gott hat sie ja gerettet, aber sie waren auf jeden Fall bereit, deren Leben aufs Spiel zu setzen, zu leiden. Und das ist einfach ein Riesenthema in der Bibel. Ist es nicht so bemerkenswert, dass keiner von den drei gesagt hat, Gott kennt doch unsere Herzen. Und er weiß, dass diese Statue uns nichts bedeutet. Also wird er es uns bestimmt nicht vorwerfen, wenn wir uns kurz verbeugen. Aber so haben sie einfach nicht gedacht. Mich persönlich fordert das voll heraus, dass sie sagen, schmeiß uns doch in den Ofen. Und interessanterweise sagen sie, unser Gott kann und wird uns retten, aber auch, und sollte es nicht so sein. Dem einen scheint es vielleicht widersprüchlich zu sein, dem anderen scheint es vielleicht sehr ehrlich zu sein. Vielleicht war der zweite Satz sarkastisch gemeint. Ich weiß es nicht, aber was wir an deren Taten erkennen, ist, dass sie bereit waren, alles aufs Spiel zu setzen für Gott. Und je mehr ich die Bibel lese, desto mehr fällt mir auf, wie wichtig es ist, dass wir keine Angst davor haben, zu leiden. Ich habe zum Beispiel Lukas letztens gelesen und es gab mehrere Stellen, die mich umgehauen haben. Und ich liste ein paar kurz auf. Lukas 9, ich werde die einfach kurz vorlesen. In Lukas 9 sagt Jesus, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das sagt er, als ein Mann auf ihn zukommt und sagt, ich möchte dir folgen, wo immer du hingehst. Er sagt, okay, das sind die Kosten, die du überschlagen musst. Und ich denke an Lukas 12 mit dem Gleichnis vom reichen Thorn. Ich lese es kurz vor. Jesus sagt nach dem Gleichnis, Lukas 18, oder? Nee, Lukas 12. 33 und 34. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich muss an Lukas 18 denken, wo es um den jungen, reichen Mann geht. Nachdem er weggeht, sagt Jesus, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Lukas 22, Jesus sagt zu Petrus, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Und interessanterweise sagt Jesus nicht danach, aber ich habe es ihm nicht erlaubt, sondern ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dich mit der Bibel auskennst, dann fallen dir bestimmt andere solche Stellen ein. Oder vielleicht denkst du an die ganzen Propheten oder Apostel oder Jesus selber. Und ich weiß nicht, wie es mir davor nicht wirklich aufgefallen ist, aber bei welchem Brief im Neuen Testament kommt das Thema Leiden nicht vor? Und es lag zum Teil an den Umständen, aber ich glaube, es lag auch daran, dass diese Männer und Frauen Narren für Christus waren. Aber die Stelle, die mich wirklich umgehauen hat, ist Lukas 6. Und ich will, dass wir die kurz zusammenlesen. Lukas 6, 20 bis 26. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Ich habe diese Stelle gelesen und ich dachte, wehe mir, denn ich bin reich, ich habe überhaupt keinen Mangel an Essen. Abgesehen von Freudentränen lache ich viel mehr, als ich weine. Und soweit ich weiß, habe ich überhaupt keine Kritiker. Also habe ich gelesen, wehe Colin. Und seitdem frage ich mich, wie kann ich sicher gehen, dass ich an Reichtum und Komfort nicht hänge? Und als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist mir gleichzeitig langsam bewusst geworden, dass ich etwas frustriert bin, dass ich so wenige offene Menschen kenne, die offen sind der Bibel gegenüber. Und eines Nachts lag ich im Bett und ich habe darüber nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich etwas Drastischeres ausprobieren möchte. Also habe ich ein Gedicht geschrieben. Und ich habe mir einen Stein ausgesucht an der Uni. Das ist neben einem Fußweg zwischen der Mensa und dem Hauptgebäude. Und seit ein paar Wochen stehe ich manchmal auf diesem Stein und ich halte mein Gedicht vor. Oder trage mein Gedicht vor. Mit lauter Stimme. Und es ist außerhalb meiner Komfortzone, aber ich mache es doch gerne. Und ich habe meine Worte sehr sorgfältig gewählt und habe diesen Ort auch ausgesucht, weil es sonst nicht so viele Leute gibt, die da rumstehen und die ich dann stören würde. Aber einige nehmen trotzdem Anstoß. Aber ich habe gedacht, okay, wir reden seit Wochen in unserer Studentengruppe darüber, dass wir aus unserer Komfortzone heraustreten wollen. Und ich lese solche Stellen, wie diese Stellen in Lukas oder das mit Sadrach, Mesach und Abednego. Ich dachte, wäre es nicht cool, wenn jemand sich traut, stehen zu bleiben. Und dann können wir mit ihm reden. Und ich freue mich auch auf die Gespräche, die sich ergeben werden, wenn Bekannten von mir an mir vorbeilaufen und sich fragen, was tut er denn da? Und es ist cool, das passiert. Einige Menschen bleiben stehen und dann können wir mit ihnen reden und andere Bekannten von mir laufen an mir vorbei und dann kann ich sie fragen, hey, ich glaube, ich habe dich gesehen, dass ich dieses, oh ja, was war das eigentlich? Und genau, aber es gibt auch Männer in diesem Saal und Frauen auch, die Verrückteres ausprobieren und ich sage das nicht, um mich selbst zu beweihräuchern. Vor allem im Vergleich zu diesen ganzen Männern in der Bibel ist das nichts Besonderes. Aber ich freue mich, dass ich meine Komfortzone ein wenig verlassen kann und dass ich auch ein bisschen leiden kann irgendwie, indem Leute mich kritisieren. Denn wehe, wenn alle Menschen gut von mir reden, ne? Und nochmal bitte, versteht mich nicht falsch. Ich sage natürlich nicht, dass wir alle Askete werden sollten und dass wir nach Gelegenheiten zu leiden suchen sollten. Ich glaube, Jesus meinte das nicht. Aber ich sage schon, dass Jesus viel zu diesem Thema gesagt hat und nicht umsonst. Und dass seine Worte meine und deine Aufmerksamkeit verlangen. Schlag mal 1. Petrus 3 auf. Hier ist eine Stelle, die diese beiden Arten von Mut ziemlich gut zusammenfasst oder auf die beiden Arten zumindest eingeht. Und es war einmal den Mut, an deinen Überzeugungen festzuhalten und den Mut, Leid zu ertragen. 1. Petrus 3, 14 bis 16. Das ist eine von Pavels Lieblingsbibelstellen. Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm vom ganzen Herzen auffordert. Indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Genau, und mein letzter Punkt wird auch mein kürzester sein. Und den habe ich als Frage formuliert, und zwar, inspiriere ich meine Freunde mutig zu sein. Sadrach, Mesach und Abednego waren ein starkes Team. Und vielleicht hätten sie es nicht geschafft, wenn nur einer von den drei da gewesen wäre. Aber sie haben sich gegenseitig gestärkt. Das ist voll inspirierend zu sehen, ne? Ein paar Fragen an uns. Erstens, hast du oder suchst du solche Freunde? Aber die wichtigere Frage wäre, bist du so ein Freund, beziehungsweise so eine Freundin? Und lass uns doch einander fragen, hey, inwiefern inspiriere ich dich, Basti? Oder hast du vielleicht Vorschläge für mich, wie ich dich noch besser inspirieren kann, wie ich dich ermutigen kann, im wahrsten Sinne von dem Wort? Ich fühle mich sehr dankbar, dass es so viele Leute in diesem Saal sitzen, die mich inspirieren in meinem Glauben. Und ich werde eine Geschichte von einem erzählen. An einem Tag, als ich dieses Gedicht vortragen wollte, stand ein LKW vor dem Stein, auf dem ich gerne stehe. Also haben wir gewartet, bis er dann weg war. Aber dann war die Rush-Hour schon vorbei und ich habe kalte Füße gekriegt und ich meinte zu dem einen Bruder, naja, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt. Aber der ist auch den ganzen Weg, also er studiert nicht an der Uni, aber ist den ganzen Weg hergekommen, um mich zu unterstützen. Und er weiß es wahrscheinlich nicht, wie entscheidend es war. Aber wenn er gesagt hätte, ah, oh, okay, dann hätte ich es nicht gemacht. Aber er meinte, hä? Es gibt doch so viele Leute hier. Mach's doch. Und es hat mich voll geholfen, es zu machen. Ich hätte es einfach nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, oh, okay, schade, aber wir können es ja nächste Woche wieder machen oder so. Aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er meinte, nee, mach es doch. Er hat mich wirklich ermutigt. Zum Schluss möchte ich sagen, wenn du zum ersten oder zum zweiten Mal hier bist, dann freuen wir uns sehr, dass du da bist, dass du dich getraut hast zu kommen. Ich weiß, es kann ein bisschen unangenehm sein manchmal, vor allem wenn es so eine große Gruppe gibt. Und ja, Gottesdienste sind für einige sehr einschüchternd, glaube ich, oder zumindest für viele von meinen Freunden. Wir freuen uns, dass ihr euch getraut habt zu kommen. Eure Anwesenheit zeugt von eurer Offenheit. Und das finde ich top und das schätzen wir alle. Wir waren alle irgendwann mal zum ersten Mal hier und wissen, wie das ist. Und wir haben ja vorhin diese Stelle gelesen, wo es steht, wir sollten jederzeit bereit sein, euch eine Antwort zu geben oder jedem Rede und Antwort zu stehen. Und ihr dürft es heute gerne ausprobieren. Ihr könnt es gerne auf die Probe stellen. Ihr könnt uns gerne Fragen über die Bibel stellen oder Fragen über uns. Wir sind sehr offen und ja, würden gerne drüber reden. Zu meinen Geschwistern möchte ich sagen, lasst uns weiterhin kämpfen, mutig zu sein. Den Mut zu haben, an unseren Überzeugungen festzuhalten und auch Leid zu ertragen. Und lasst uns tolle Freunde sein, die einander inspirieren, mutig zu sein. Ich bete kurz und dann singen wir noch ein Lied zusammen zum Schluss des Gottesdienstes. Genau. Gott, wer sind wir, dass wir überhaupt vor dich kommen dürfen? Wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns Mut schenkst, dass du uns rettest. Ich frage mich, was du gedacht hast, als Sadrach, Mesach und Abednego stehen geblieben sind. Und du hast dich bestimmt gefreut. Und ebenso müssen wir das ebenso tun, und damit du verherrlicht bist und dass wir dir die Ehre geben können. Gott, ich danke dir so sehr für deine Worte, für unsere Helden in der Bibel, sei es Sadrach, Mesach und Abednego oder Jesus oder Paulus. Wir haben so viele Helden und wir sind so dankbar für deren Geschichten, dass wir von ihnen lernen dürfen, sowohl von deren Siegen als auch von deren Fehlern. Und ja, wir wollen diese Worte in uns eindringen lassen, wir wollen sie verinnerlichen und in unserem Leben umsetzen, nicht nur hören heute. Bitte hilf uns auch, einander zu helfen. Wir wollen einander helfen, mutig zu sein und einfach an deinen Worten festzuhalten. Wir danken dir, Gott, nochmal, dass wir uns treffen dürfen. Wir danken dir, dass wir dir überhaupt dienen dürfen. Amen.